Seit März beschäftigen wir uns hier in unseren Gottesdiensten mit der Predigtserie Erfahrungen mit Gott. Und ihr könnt die ganze Serie auch im Internet nachhören. Und jeweils ein Psalm aus dieser Sammlung von 150 Psalmen im Alten Testament der Bibel, die auch das Gebetsbuch der Bibel genannt werden, hat uns jeweils pro Gottesdienst beschäftigt. Und obwohl wir jetzt noch nicht mal 10% der Psalmen angeguckt haben, endet heute diese Serie Erfahrung mit Gott und nach der Sommerpause werden wir eine neue Serie anfangen. Obwohl wir gerade mal 9 aus 150 Psalmen angeschaut haben, haben wir gemerkt, die sind total unterschiedlich. Es gibt hier ganz unterschiedliche Erfahrungen, die verschiedene Menschen, die Schreiber der Psalmen, jeweils mit Gott gemacht haben. Und in jedem einzelnen Psalm wird ganz schön viel deutlich über den Schreiber, über seine Persönlichkeit, über seine momentane Situation, über seine Stimmung und eben auch über seine Alltagserfahrung in seinem Leben mit Konflikten, mit Ängsten, mit Sehnsüchten, mit Nöten, mit Verfolgung, mit Krankheit, mit Jubel, mit Freude, mit Schuld. Und dann eben, wie es jeweils der einzelne Schreiber schafft, diesen ganz normalen Wahnsinn des Alltags mit Gott in eine Beziehung zu bringen und wie Gott ins Spiel kommt. Die Psalmen sind Texte, sind Meditationen, sind Lieder, sind Gebete, in denen Menschen die eigene Erfahrung mit Gott verarbeiten, diese reflektieren, diese beschreiben und all das zusammen bildet dieses große Buch, es ist das dickste Buch in der Bibel, diese Sammlung der 150 Psalmen im Alten Testament. Und bevor wir uns jetzt gleich den letzten dieser Psalmen, Psalm 150, anschauen, möchte ich gerne noch ein paar grundsätzliche Dinge sagen und auch noch mal etwas zu dieser ganzen Serie sagen. Ganz verschiedene Menschen haben unterschiedlich viele dieser Psalmen geschrieben, dieser Lieder geschrieben, dieser Gebete geschrieben, aber sie alle hatten ein gemeinsames Ziel. Sie alle wollten ihre eigene Lebenserfahrung betend reflektieren und in Beziehung zu Gott setzen. Nicht, hier sind meine Erfahrungen und hier ist irgendwie Gott oder die Infos über Gott und die haben nichts miteinander zu tun, die sind völlig losgelöst voneinander, sondern sie haben versucht, das zusammenzubringen. Und häufig sind die Psalmen Antworten auf Gottes Handeln und sein Reden im Leben der Menschen. Alle Psalmisten, also alle diese Schreiber, sehnen sich danach, ihren Glauben und den Glauben der Menschen um sie herum lebendig zu halten. Nicht nur theoretisch, sondern lebendig. Und da im Gegensatz zu heute damals die allerwenigsten Haushalte eine Bibel hatten und lesen konnten, kann man davon ausgehen, dass unglaublich viele Menschen, unglaublich viele dieser Texte tief verinnerlicht hatten und von diesem verinnerlichten Schatz gezehrt haben und Kraft bekommen haben. Meine Oma ist psalmenbetend verstorben. Das hat mich stark beeindruckt. Und ich habe mir diese Woche überlegt bei den Vorbereitungen, ich habe hunderte Facebook-Freunde, hatte sie nicht. Sie kannte hunderte Lieder und Bibelverse auswendig, das kann ich nicht. Man saß hier am Donnerstag an meinem Schreibtisch und hat mir überlegt, was hilft wohl auf dem Sterbebett mehr? Ja, im vorletzten Gottesdienst haben wir uns Psalm 1 angeschaut. Und in diesem Psalm, diesem Einleitungspsalm in diese ganze Sammlung, hat der Schreiber das Bild von einem Baum benutzt, dessen Wurzeln so tief sind, dass sie bis zum Grundwasser reichen. Und wie hilfreich es ist, so tief in Gott und in seinem Wort verwurzelt zu sein. So wie bei einem Baum, dessen Wurzeln bis zum Grundwasser gehen und der durch dieses Grundwasser und das Quellwasser versorgt wird und der ist dann unabhängig von den äußeren Umständen. Für diesen Baum ist es quasi egal, wie die Umstände sind, ob es regnet oder nicht. Er hat Zugang zur Quelle. Und so unabhängig kann ein Mensch von seinen äußeren Umständen werden, wenn er tiefe Wurzeln in Gott hat und daraus versorgt wird. Also nicht mehr existenziell abhängig von Lob von anderen. Nicht mehr existenziell davon abhängig von der Zuwendung und dem Wohlwollen von meinem Chef. Nicht mehr existenziell davon abhängig von Gehaltserhöhung oder von ständiger Höchstleistung oder von maximaler Kreativität bei absoluter Gesundheit. Das ist ja das, was wir uns irgendwie wünschen. Und wenn es nicht mehr da ist, plötzlich fällt alles in sich zusammen. Ich finde, die Fußball-WM hat ganz schön viel deutlich gemacht in den letzten Wochen. Eine ganze Nation als Ausrichter und wahrscheinlich jede Nation, wo die eigene Mannschaft weiterkommt, lobt und lobt und lobt und lobt. Ich habe zu denen gehört, die gesagt haben, Deutschland übersteht die Vorrunde nicht. Und plötzlich war ich ziemlich stolz und wir sind jetzt ganz schön weit gekommen und wir loben und loben. Und in Brasilien ist es dann so, nach einem ziemlich vergeigten Spiel werden die eigenen Spieler im Stadion total ausgepfiffen. Und das muss man als 20-Jähriger erstmal verkraften. Und unter dieser Last, von den Umständen abhängig zu sein, zerbrechen wir. Und das muss nicht sein. Und die Beschreibung in Psalm 1, die macht richtig Lust, oder mir hat die richtig Lust gemacht, sich mit Gottes Wort der Bibel zu beschäftigen, sich damit auseinanderzusetzen, weil so viel positive Motivation darüber kommt. Und der Psalm mit dem Versprechen endet, mit der Zusage, dass Gott persönlich, der Schöpfer dieser Welt, über jedem einzelnen Weg jedes einzelnen Menschen wachen möchte. Ist das nicht unglaublich? Und mit der Einladung, darüber nachzudenken, immer wieder darüber nachzudenken, startet diese Psalmensammlung. Und dann kommen 60 Seiten, je nach Übersetzung mehr, 148 Psalmen lang, Beschreibungen von Erfahrungen und von Möglichkeiten. Und wenn ihr die lest, werdet ihr merken, es geht so. Anwendungsmöglichkeiten. Und Menschen versuchen das, was sie wissen, und überprüfen das auf die Alltagstauglichkeit. Da gibt es gute Zeiten, schlechte Zeiten. Da gibt es Zweifel, da gibt es die Sehnsucht nach Kraft, es gibt die Sehnsucht nach Liebe, es gibt die Sehnsucht nach Gerechtigkeit, es gibt die Sehnsucht nach Aufmerksamkeit. Es gibt Hilferufe, es gibt Rachegelüste, es gibt Freunde und Feinde, die beschrieben werden, es gibt die Schönheit der Schöpfung, Schuld, Vergebung, Liebe, Leiden, Freude, alles das wird da beschrieben. Und obwohl diese Sammlung schon unglaublich alt ist und obwohl sie über einen Zeitraum von ungefähr 500 Jahren entstanden ist, es ist interessant, dass das irgendwie alles noch genau unsere Themen sind, oder? Und jeder einzelne dieser Psalmen will jeden einzelnen Leser und Hörer, also auch uns, herausfordern. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Gott dafür gesorgt hat, dass wir es in der Bibel immer noch vor uns haben. Will jeden einzelnen Leser herausfordern, sich der Frage zu stellen, in welchem Verhältnis steht eigentlich mein Alltag mit allem, was dazugehört, zu Gott? In welchem Verhältnis steht eigentlich mein Alltag mit allem, was dazugehört, zu Gott? Gibt es da ein Verhältnis? Haben die beiden ein Verhältnis? Mein Alltag mit Gott. Und wie sieht das aus? Wie zeigt sich das? Macht es für uns heute nicht vielleicht doch Sinn, von den Erfahrungen der Menschen damals zu lernen und unsere eigene Situation in Beziehung zu Gott in sein Wort zu stellen? Und zwar sowohl die Tiefen unseres Lebens, die wahrscheinlich jeder kennt, also die Frage, was macht mir Mühe, als auch die Höhen und die guten Momente, also was freut mich total. Und wenn die in Kontakt kommen mit Gott, dann passiert genau das, wie die Predigtserie heißt, dann machen wir Erfahrungen mit Gott. Das ist nämlich nicht nur was man glauben muss, sondern das lässt sich im Alltag überprüfen. Glaube ist nicht nur eine Theorie. Beziehung ist nicht etwas Theoretisches. Und das haben immer wieder Menschen gemacht zu allen Zeiten. Sogar Jesus, der Sohn Gottes, 10% von dem, was er geredet hat, zumindest von dem, was uns in der Bibel überliefert ist, waren Zitate aus dem Alten Testament. Und vieles davon aus den Psalmen. Er hatte das immer wieder, immer wieder, immer wieder reflektiert, wie es im Psalm 1 uns ermutigt. Und er kannte sie auswendig und sie haben ihm Kraft gegeben. Dasselbe gilt für die ersten Christen der ersten Gemeinden. Sie haben aus den Bibelworten Kraft geschöpft. Viele kannten das ganze Alte Testament auswendig. Dasselbe gilt für Menschen, die verfolgt werden und denen man alles weggenommen hat. Ich war vor ein paar Wochen im KZ in Buchenwald und habe meine erste Seminararbeit während meines Theologiestudiums über Pastor Paul Schneider geschrieben und er wurde dort hingerichtet. Und ich habe die Einzelzelle besucht, wo er sich ans Fenster gestellt hat, um den KZ-Insassen durch sein vergittertes Fenster Bibelworte und Predigten zuzusagen, um sie und sich selbst zu ermutigen. Das war ihm so wichtig, dass er nicht aufgehört hat unter Prügel und letztlich dafür gestorben ist. Und es zieht sich bis heute durch. Bibelworte geben Kraft, weil es Gottes Worte sind. Sie geben Stärke, weil Gott stark ist. Und sie leiten uns, weil er den Überblick hat. Und wenn das wirklich stimmt, wenn in und wenn trotz und wenn obwohl alle Umstände, die vielleicht auch dagegen sprechen, Gott ist und sein Wort die Wahrheit ist, dann macht es absolut Sinn, dass am Ende, so wie hier im Psalm 150, nur noch Lob übrig bleibt. Aufgrund der Erfahrungen, die vorher gelaufen sind. Und das glauben wir und darum sprechen wir auch bei der Segnung über einen Menschen einen Bibelvers aus. Das ist kein Hokuspokus, sondern es ist die tiefe Überzeugung davon, dass es einen Gott gibt und der eben nicht weit weg und distanziert ist, sondern der lebt und erfahrbar ist und Teil von unserem Leben sein will. Und darum kennen so viele Menschen auch Bibelstellen wie Psalm 23 und beten sie. Und manche wahrscheinlich heimlich, weil es ihnen unangenehm ist. Der Herr ist mein Hirte. Wer aufmerksam unsere Kultur betrachtet, wird an vielen Stellen die tiefen Wurzeln der christlichen Tradition feststellen. In unseren Redewendungen, in unserem Verhalten, in unserer Erziehung, in Tradition, in Kultur, in Kunst, in Musik. Es ist voll von christlichen Elementen und auch Menschen, die von sich sagen, dass sie mit Gott nichts am Hut haben, finden sich häufig in den Gedanken und in den Worten der Psalmen. Rainer Maria Rilke, der deutsche Lyriker, hat geschrieben: Ich habe die Nacht einsam hingebracht und habe schließlich die Psalmen gelesen. Eines der wenigen Bücher, in dem man sich restlos unterbringt. Mag man noch so zerstreut und ungeordnet und angefochten sein. Was er beschreibt, ist eine Erfahrung mit Gott, aufgrund der Erfahrungen mit Gott, die Menschen aufgeschrieben und uns in den Psalmen festgehalten haben. Und weil die ganze Bandbreite der menschlichen Empfindungen irgendwie vorkommt in den Psalmen, weil sie alles abdecken, was wir uns irgendwie vorstellen können, können sie das eben auch für uns werden. Ein Weg zu einer Erfahrung mit Gott. Ich weiß nicht, ob ihr manchmal betet oder ob ihr dieses Gefühl kennt. Ich hatte schon häufiger das Gefühl, ich würde ja gerne beten können. Als Pastor gehört es sich irgendwie auch, beten zu können, vom Beruf wegen. Aber ich bin so zerstreut. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich kann eigentlich nicht beten. Und schon manchmal habe ich mir dann einige Psalmen aufgeschlagen. Und das, was da aufgeschrieben war, ist zu meinem Gebet geworden. Weil ich mich ertappt habe, dass ich dann dachte, ja, das sind meine Fragen. Ja, das ist mein Lob. Ja, das sind meine Empfindungen gerade. Ja, das ist genau das, was ich eigentlich gerne sagen wollte. Das ist mein Gebet. Und manchmal sind es dann gerade diese Gebete, die auf den ersten Blick nicht den eigenen Empfindungen und der eigenen Kreativität entspringen, die wir beten müssen und die uns eine Tiefe, eine Dimension des Glaubens zeigen, die wir vorher gar nicht gesehen haben. Oft liegt die Wahrheit nämlich gerade außerhalb von unseren Empfindungen und Gefühlen. Und da können uns die Psalmen helfen. Und deswegen steht in diesem Psalm 1, denkt ständig über Gottes Wort nach. Vergegenwärtigt euch ständig, was Gott gesagt hat. Denkt daran, meditiert darüber. Wiederholt es. Dietrich Bonhoeffer, ein deutscher Theologe, der auch von den Nazis umgebracht wurde, hat gesagt, Vielleicht ist es manchmal gerade nötig, dass wir gegen unser eigenes Herz beten, um recht zu beten. Nicht die Armut unseres Herzens, sondern der Reichtum des Wortes Gottes soll unser Gebet bestimmen. Und so bildet Psalm 1 die Einleitung, eine Einladung, über Gott und sein Wort nachzudenken, und Psalm 150 mit der Einladung, Gott zu loben, eine Klammer um diese Sammlung. Und das, was innerhalb dieser Klammer steht, mit allen positiven und negativen Vorzeichen, wird von dieser Klammer bestimmt und nicht umgekehrt. Und so beschreiben diese Psalmen wie in einem Konzentrat, sehr konzentriert auf 60 Seiten, Gottes große Geschichte mit der Welt und den Menschen. Es geht los mit der Beschreibung in Psalm 1 von einem Garten und dem Baum und den tiefen Wurzeln und intakten Beziehungen zu Gott und Gott im Zentrum. Bei der Schöpfung so und in Psalm 1 so. Und es endet mit der Beschreibung davon, dass alles, alle Menschen und die gesamte Schöpfung Gott loben werden, weil sie nicht anders können, weil sie Gottes Größe, seine Schönheit, seine Macht erkannt haben. Gott eben so, wie er ist. Und so wird einmal die Geschichte dieser Welt enden. Und so enden dann die Psalmen hier im 150 mit dem großen Halleluja. In Philipper 2 beschreibt Paulus, ein Brief im Neuen Testament, die Besonderheit von Jesus Christus, dem Sohn Gottes und dem, was er für uns getan hat. Und dann sagt er in Vers 10, Philipper 2, Vers 10, und weil Jesus diesen Namen Retter und Erlöser trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Also ihn loben. Wer sich ernsthaft mit Gott auseinandersetzt, sich ihm und seinen Ansprüchen stellt, nach ihm sucht, ihn fragt, ihn begegnet, Erfahrungen mit ihm macht, der wird irgendwann feststellen, ihn zu loben ist die einzig angemessene Reaktion. Und das ist nicht leicht, weil danach fühlen tun wir uns nicht immer. Und doch scheint es die Wahrheit zu sein. Und deswegen steht dieser Lobsalm, diese Aufforderung und Einladung zum Lob, zu Recht als Höhepunkt am Ende dieser Sammlung. Und irgendwo zwischen diesen Klammern findet dann unser Leben statt. Jahre mit Höhen und Tiefen, mit Zweifeln und Fragen, mit Meditieren und Beten, mit Begeisterung und Kopfschütteln, mit Gefühlen von, ja Gott, genauso und nein Gott, das kann ich so nicht akzeptieren. Da habe ich echt dran zu knabbern und zu schlucken. Ja, ich habe verstanden und nein, ich verstehe gerade überhaupt gar nichts. Mit, ja, das kann ich akzeptieren und manchmal, ja, ich möchte es akzeptieren, obwohl ich es irgendwie nicht einordnen kann. Aber eben in Beziehung zu Gott und in der Auseinandersetzung mit Gott, um nicht den Umständen hilflos ausgeliefert zu sein. Als ich am Donnerstagnachmittag an dieser Stelle bei der Predigtvorbereitung war und überlegt habe, was kann ich hier, fällt mir hierzu ein praktisches Beispiel ein. Da hat mein E-Mail-Programm Kling gemacht und ich habe folgende E-Mail bekommen von einem Ehepaar, was in echt schwierigen Umständen ist und das schon seit Jahren. Da hat mir die Frau geschrieben, danke Steffen für die Einladung zum Gottesdienst. Aber wir sehen uns erst im September wieder, geht nicht anders. Aber bis dahin hat sich hoffentlich auch meine gesundheitliche Situation positiv geklärt. Und dann, ich bin im Übrigen mal wieder froh und dankbar, dass ich seit über 30 Jahren zu Gott und mit Gottes Hilfe unterwegs bin. Er lässt mich immer wieder erfahren, dass er mir wirklich hilft, meine Lasten zu tragen. Halleluja. Und ich dachte, wow, das ist das gleiche Halleluja, was hier in diesem Psalm vorkommt. Und es ist das gleiche Halleluja, was hier den Höhepunkt dieser Psalmen bildet. Gelobt sei Gott täglich. Er legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch tragen. Psalm 68. Und plötzlich war ich durch die Erfahrung von jemandem, der wirklich in schwierigen Umständen lebt, so dankbar. Und ich habe mich gefragt, was wäre denn oder was ist denn bitte die Alternative? Die Lasten kennt doch sowieso jeder von uns. Irgendwo sind doch Lasten in unserem Leben. Wieso dann nicht in Anspruch nehmen, wenn sich jemand freiwillig anbietet, alles tragen zu wollen? Und wenn wir das erleben, dann ist doch die ganz natürliche Reaktion darauf Lob und Dank, oder? Zu mir kam meine Frau, die sagt, heute habe ich einen tollen jungen Mann im Bus getroffen, eine alte Dame. So eine Ausnahme. Der hat mir doch tatsächlich meine schwere Tasche nach Hause getragen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie dankbar ich bin. So ein toller Mensch. Eine ganz natürliche Reaktion auf jemanden, der jemanden seine Last getragen hat. Wenn ich mich aber umschaue, sehe ich sehr, sehr, sehr viel mehr Menschen, die unter ihrer Last zerbrechen. Aber nur sehr wenige Menschen, die Gott dafür loben, für das, was er getan hat, weil sie die Erfahrung gemacht haben, ihm die eigenen Lasten abzugeben. Ich habe eine Erziehung genossen, in der nur gelobt wurde, wenn etwas richtig gut war. Nicht gemeckert ist genug gelobt. Oder nichts gesagt ist genug gelobt. Ich hatte beim letzten Fußballspiel fußballerisch keinen Funken Mitleid für Brasilien. Aber menschlich. Und es hat mich diese Woche sehr beschäftigt. Diese jungen Männer, die definitiv, und wenn man jetzt diese ganzen Meldungen liest aus dem Land, die definitiv unter der Last, unter dem Druck zerbrochen sind, die Retter der Nation werden zu sollen. Welche Erwartungen an die geknüpft waren. Und dann läuft es eben nicht wie erwartet und sie werden ausgebuht gnadenlos. Und eine Minute später kann man sich 1000 Satirebilder und blöde Kommentare auf Facebook angucken. Und das alles kriegen die ja auch mit. Und das hilft ihnen nicht, gerade diese Lasten zu tragen, so durch den Kakao gezogen zu werden. Und dann fand ich es spannend, einige der brasilianischen Spieler sind Christen, das weiß ich. Und habt ihr gesehen, was sie nach dem Spiel gemacht haben? Sie haben sich hingekniet und nach dieser Erfahrung, einer bitteren Niederlage, diese Erfahrung in eine Beziehung zu Gott gesetzt. Sie haben gebetet und gedankt und gelobt und dann gedacht, wahrscheinlich was für ein Scheiß, weil sie den Druck gemerkt haben. Und deswegen erinnert uns dieser Psalm so penetrant daran, lobt Gott und erinnert euch, ihr müsst aber das nicht alleine machen. Lobt Gott und erinnert euch, er ist gut zu euch, er schenkt euch was auch immer. Lobt Gott und erinnert euch. Und stellt so die realistische Beziehung zwischen eurem Alltag und Gott her. 11-mal steht hier die Anweisung, lobt Gott. Und ich dachte, ich bin bescheuert. Und nein, aber es ist gut, immer wieder erinnert zu werden. 11-mal die Anweisung, lobt Gott, eingerahmt von 2-mal Halleluja, was, oh Überraschung, übersetzt heißt, lobt Gott. Also 13-mal Lob Gott scheint irgendwie wichtig zu sein. Und viele Theologen sind sich einig, der Mensch ist geschaffen, um Gott zu loben. Der Mensch ist geschaffen, um Gott zu loben. Und die Psalmen beschreiben unsere wirkliche Bestimmung. Und ich würde als Abschluss diesem Psalm gerne noch ein paar W-Fragen stellen. Vers 1 sagt uns nämlich, wo wir Gott loben können. Was steht da? In seinem Heiligtum. Aber Gott ist nicht distanziert und ferngeblieben und wir müssen nicht irgendwo hinpilgern, sondern Gott hat sich auf den Weg zu uns gemacht. Das heißt, sein Heiligtum kann überall sein. Wir können überall Gott loben und anbeten. Und wir werden es gleich hier zusammen machen. Vers 2 erklärt uns, wofür wir Gott loben sollen. Für alles. Für alles, was er in seiner Macht getan hat. Das bringt uns wieder zurück zu Psalm 1. Ja, da müsste man drüber nachdenken. Was hat Gott denn alles getan? Was in meinem Leben wandert in die Selbstverständlich-Schublade? Und ich müsste vielleicht mal wieder drüber nachdenken, ob das wirklich alles Zufall ist. Er kam in Jesus Christus auf diese Erde, um eine Strafe zu bekommen, die er nicht verdient hatte, um für etwas bestraft zu werden, was er nicht getan hat, sich für Menschen zu interessieren, die sich überhaupt nicht für ihn interessieren, um uns, um diesen Menschen, allen Menschen die Möglichkeit zu bieten, im Anschluss an ihr irdisches Leben und nach dem irdischen Tod in einer neuen Welt vollkommener Liebe und Gerechtigkeit mit ihm zu leben, die so unvorstellbar schön ist, dass alles, was vorher gewesen ist, nicht mehr ins Gewicht fällt. Und das für alles jemals Erlittene total in unermesslicher Form entschädigt. Und wenn das alles stimmt, obwohl wir das nicht verdient haben, dann hat diese Botschaft das Potenzial für unglaubliche Dankbarkeit. Für eine Dankbarkeit, die sogar freiwillig danach strebt, möglichst gottgefällig zu leben. Und so eine freiwillig gelebte Dankbarkeit wird unglaublichen Einfluss auf unsere Beziehungen haben. Auf die Beziehung miteinander und die Beziehung zu Gott. Die Aussicht auf ein ewiges Leben nach dem Tod ist keine Vertröstung, sondern kann uns eine innere Kraft und eine Hoffnung geben, die weit über unser irdisches Leben hinausgeht. Und das gibt die Antwort auf das Wie. In Vers 3 bis 5 sagen uns, wie wir Gott loben können. Und wir sagen, wie auch immer. Egal wie. Mit allem, was uns zur Verfügung steht. Alles das wird dort aufgezählt. Die unterschiedlichen Instrumente sind, glaube ich, ein Bild für die Vielfalt. Laut und leise, klopfen, schlagen, tief, hoch, tanzen. Das volle Orchester. Wir können sehr kreativ sein. Und in Vers 6 beschreibt Gott, oder Vers 6 beschreibt, wer Gott loben kann. Und auch da wieder, jeder. Alles, was atmet, alles, was lebt und durch Jesus neues Leben bekommen hat, kann durch das Lob Gottes seine Dankbarkeit zeigen und das Bewusstsein ausleben, ich weiß, dass es geschenkt wurde. Ich möchte schließen mit einem Abschnitt aus einem Buch, was ich kürzlich gelesen habe, von einer jungen Dame aus Berlin. Gott braucht dich nicht, die über den Umweg einer schweren Krankheit ihres Vaters und einer schweren Krankheit ihres Bruders sich auf die Suche nach Gott gemacht hat. Ich möchte euch etwas vorlesen. Ich will von meinem Bruder nicht so viel erzählen, weil es seine Geschichte mit Gott ist. Die habe ich nicht zu deuten. Ich weiß nur eins, und da bin ich nicht alleine. Meine Mutter und meine Schwester haben es auch erlebt. Johannes raste seit diesem Tag auf einmal mit einer Geschwindigkeit im Glauben voran, dass wir es nicht mehr kapierten. Johannes auf Krebs. Ein Freund erzählte mir später, Johannes habe ihm auf die Frage hin, woher sein Glaube kam, von dem Moment im Keller erzählt, wo er Gott angeschrien und dann gebetet habe. Da sei Gott auf einmal da gewesen. Deswegen habe er sich nicht wehren können. Das wusste ich damals aber noch nicht. Johannes war nun oft über Tage hinweg still und als ich es nicht mehr aushielt und anfing zu heulen und ihm sagte, dass ich es nicht mehr ertrage, nicht zu wissen, wie es ihm geht, dass er immer so schweigt, da sagte er zu mir, mir geht's gut, Esther. Ich brauche viel Zeit. Ich bete eigentlich immer. Und wenn er vor Schmerzen schrie und ich Panik bekam, daran meinen Glauben zu verlieren und ihn dann beten hörte in einer Weise, die ich nicht wiedergeben kann, dann verstand ich, dass ich nichts verstanden hatte. Dass Gott viel größer war als mein Hoffen, als das, was ich je über ihn sagen könnte. Und dass ich keine Ahnung hatte, wie nahe Gott einem Menschen wirklich sein konnte. Und es war in diesen Momenten von Johannes Schmerzattacken, als ich anfing, meinen Gott dafür zu danken, dass er sich von den Menschen hat foltern lassen, dass er selber geschrien hatte. Denn wäre das nicht so gewesen, ich hätte nicht mehr mit ihm sprechen können. Ich hätte vielleicht irgendwie höflich weiter an ihn geglaubt, aber ich hätte auch gedacht, komm erst mal runter aus deinem Himmel, leide erst mal, bevor du von uns den Glauben verlangst. Jetzt konnte ich das nicht mehr sagen. Gott hatte schon gelitten. Und so wie Johannes mit ihm sprach, wirkte es, als geschehe es jetzt gerade, als wiche er keinen Zentimeter von dem Kind, das er liebte. Als ließe er ihn nicht eine Sekunde aus den Augen, als hätte er sich vorgenommen, die ganze Zeit ununterbrochen, nicht eine Sekunde eher seine Qual am Kreuz aufzulösen, als sie bei diesem jungen Mann, der da im Bett lag, andauerte. Er blieb und blieb und blieb. Und zwischendurch wandte Johannes sein Gesicht und sah ihn an. Und für diesen Moment, für diese Begegnung, habe ich keine Worte. All das sah ich. Bei all dem war ich dabei und bin Zeuge. Aber trotzdem, es war mein Bruder, es war Johannes. Und die Vorstellung, dass er sterben konnte, dass von den 3 Monaten, die der Arzt ihm prophezeit hatte, nun bereits einer weg war, das war so unerträglich, wie man es sich nicht vorstellen kann. Und wenn man meint, man kann, dann potenziere man das mal 1000 und lasse die Bibel gegen unendlich laufen. Dann findet die Seele vielleicht jenen hohen Ton, auf den sie schreit, wie ein abgestochenes Schwein. Und jede geschriebene Sekunde ist eine weniger von dem Menschen, den man liebt. Und jede Sekunde, in der die Seele schreit, bringt einen näher an den Tag, an dem der kleine Bruder gewaschen wird, an dem seine Brust im Smoking zusammenfällt, an dem wir ihm Blümchen unter die weißen Finger klemmen und der Sarg hinausgetragen wird. Johannes bekam ein Bett im kleinen Salon, als er die Treppe nicht mehr laufen konnte. Ich schlief jede Nacht nebenan, nur durch einen Vorhang getrennt im Wohnzimmer auf dem Sofa. Und eines Nachmittags rannte ich auf die Terrasse, auf den Schnee und sagte zu Gott, mach keinen Scheiß, das schaffe ich nicht, Herr. Ich verliere meinen Glauben. Wenn du Johannes sterben lässt, dann verliere ich meinen Glauben. Ich weiß, du bist da, ich weiß, du bist da, ich weiß, du bist da. Mach, was du willst. Ich will dir nicht trauen. Ich will dir dienen. Ich gehöre dir. Johannes gehört dir. Aber ich weiß, ich verliere den Glauben, wenn Johannes stirbt. Das schaffe ich nicht. Nicht Johannes. Bitte nicht. Nicht meinen Bruder. Du kannst alles von mir haben. Nimm meinen ganzen Glauben, zerschlag mir die Welt. Nicht Johannes. Und was dann geschah, war, dass mein Glaube wuchs. Damit habe ich nichts zu tun. Der gehörte nicht mehr mir. Der kam einfach zurück und wuchs und wuchs und schlug aus und ich machte überhaupt nichts mehr. Seitdem kann ich nicht mehr sagen, warum ich an Gott glaube. Es ist immer ein Akt von mir. Zu Johannes ging ich einmal und weinte und sagte, dass ich Angst habe, dass er stirbt. Er nahm meine Hand, lächelte mich an und sagte, fürchte dich nicht, Esther. Glaube nur. Das ist alles. Ich habe dich lieb, heute ich. Richtig auch, sagt er. Weiß der Weg. Ich verstand nicht, woher dieser Glaube von Johannes auf einmal kam. Es war kein ängstliches Qualen an Strohhalmen. Es ging um Krebs, um Leben und Tod. Da halten Strohhalme nicht. Ich kannte meinen Bruder. Und selbst dieses Fremde, dieser tiefe Glaube, den er auf einmal ausstrahlte, dieser Ernst seiner Gebete und diese Klarheit in seinen Blicken, seine Schönheit, seine Einfachheit vor Gott, sein Erwachsensein und seine Ruhe, das alles war neu. Aber letztendlich nichts anderes als ein Wiedererkennen. Den hatte ich geliebt. Und das, was in Liebe kurz aufblitzt, war nun die ganze Zeit anwesend und sichtbar. Er war auf dem Grund seiner selbst vor Gott. Er war vollkommen präsent. Sein ganzes Wesen war da. Er antwortete damit. Es brauchte keinen liebenden Blick mehr, um meinen Bruder sehen zu können. Es schneite, es ging auf Weihnachten zu. Wir mussten nicht mal schweigen in den Tagen. In der Stille zwischen den Sätzen lag ein einfacher, ständiger Ton. Ich bin da. Und wir verloren unsere Angst. Alles, was lebt und stirbt, durch Gottes Atem, antwortet dem Herrn mit Lobgesang. Und dazu lade ich euch jetzt ein.